Ja, einen schönen guten Abend. Bevor jetzt gleich das große Finale, respektive die Pause beginnt, haben wir noch einen Vortrag. Mein Name ist Sebastian Schreul, ich bin Mitorganisator dieser Tagung und ein kleines Licht der AG Kritische Theorie. Sprechen und Sprache sind wesentliche Probleme kritischer Theorie. Traditionalisierungen von Formen kritischer Theorie vollzogen sich auf diesem Tableau und die Frage der Aktualität der so als unterbestimmt ausgewiesenen Formen dürfte auch dort zu beantworten sein. Jan Müller wird eine Beantwortung versuchen. Er studierte Philosophie und Germanistik in Marburg und Frankfurt. Seine Dissertation ist eine sprachkritische Rekonstruktion des Arbeitsbegriffes. Schwerpunkte seines Philosophierens sind Sprach- und Handlungsphilosophie wie die politische Philosophie. Ausgewählte Publikationen wären Erinnern als Wissensform oder Das Missverstehen. Und damit möchte ich auch das Wort an Jan Müller übergeben.
Ja, ganz herzlichen Dank, Sebastian. Für die freundliche Einführung und ganz herzlichen Dank auch euch Organisatoren für die Einladung. Ich will versuchen, diesem Anspruch eine Antwort zu geben, naja, nicht gerecht zu werden, sondern vielleicht eher schauen, inwiefern sich die Frage sinnvoll thematisieren lässt. Sie werden bemerkt haben, dass der Titel meines Vortrags natürlich ein Dummy ist. Natürlich gibt es eine Sprachphilosophie der kritischen Theorie. Das ist, denke ich, allgemein bekannt. Vor allen Dingen bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno sind die sprachphilosophischen Überlegungen ja zentral in dem Sinne, dass von ihrer Triftigkeit abhängt, ob die weiteren Überlegungen, das heißt die ästhetiktheoretischen, die politiktheoretischen, die gesellschaftstheoretischen Eingriffe tatsächlich plausibel sind. Und zwar deshalb, weil in der Sprachphilosophie ja gerade die Frage gestellt wird, unter welchen Voraussetzungen sich diese weiteren Fragen überhaupt sinnvoll thematisieren lassen. Dem widmen sich Adorno und Benjamin. Dass ich mich gerade auf die beiden beziehe, ist jetzt nicht einfach der Doxographie geschuldet, sondern dem vielleicht idiosynkratischen Interesse, dass ich glaube, dass es gerade bei den beiden auch für gegenwärtige Diskussionen noch was zu holen gibt. Ich würde also die Frage nach der Aktualität, dem Tagungstitel gemäß, oder die Frage, ob es sich bei den beiden eher um Traditionsrestbestände handelt, ganz eindeutig so beantworten wollen, dass sie aktuell sind, und zwar genau deshalb, weil sie auf eine sehr, finde ich, aufregende Art und Weise was zu denken geben. Ich will Ihnen also zeigen, wie Benjamin und dann mit ihm Adorno sich ganz wesentlich darum bemühen, den kategorialen Unterschied zwischen dem Vollzug des wirklichen Sprechens und seiner beschreibenden Modellierung angemessen zu begreifen. Sie können daran schon sehen, dass das musste ich heute Mittag mit großem Vergnügen und ein bisschen Sorge feststellen, wenn ich gekonnt hätte, vermutlich versucht hätte, ein Argument zu entwickeln, das der Form dessen, was Herr Menke vorgestellt hat, sehr, sehr ähnlich kommt, sehr, sehr nahe kommt. Das Bemühen um die strenge Fassung einer begrifflichen Problemlage unter Nutzung der eben zur Verfügung stehenden Sprach- und Begriffsmittel, wie Benjamin und Adorno es unternehmen, wird, vermute ich, genau dann unverständlich, wenn man ihre Überlegung als einen Lösungsvorschlag liest. Also nicht als eine Problemformulierung, sondern wenn man glaubt, sie würden tatsächlich eine materielle Theorie zum Beispiel der Sprache aufstellen. Typische neuere Interpreten von Benjamin und Adorno sehen deshalb zu Recht ihre Erwartungen enttäuscht. Das liegt, glaube ich, aber daran, dass die beiden dem Sinn der Fragen, auf die dann so geantwortet werden sollte, mit guten Gründen misstrauen. Ich werde in drei Schritten vorgehen. Zunächst will ich die Aspekte skizzieren, an denen sich die nachmetaphysische und sprachpragmatisch aufgeklärte Perspektive typischerweise stößt. Ich werde Ihnen also sozusagen einen Strohmann bestimmter Richtungen der kritischen Theorie präsentieren. Dabei werde ich mich auf Adorno konzentrieren, um dann im zweiten Schritt an Benjamin und etwas ausführlicher, einfach weil Benjamins Überlegungen, glaube ich, ihrer Form nach immer interpretationsbedürftiger sind, bestimmte begriffliche Unterscheidungen zu entwickeln, die genau dieses doxographische Vorurteil relativieren können. Benjamins Ziel ist es, vor dem Hintergrund der wahrheitssemantischen Diskussion seiner Zeit einen vernünftigen Begriff von der Vollzugsform menschlichen Sprechens zu erarbeiten. Und abschließend will ich plausibilisieren, dass Adornos Auffassung vom Philosophieren, also von der Tätigkeit des Philosophierens, nicht von der Philosophie, genau dieser Einsicht verpflichtet bleibt. Adorno meint nämlich, Philosophieren bestehe in der Tätigkeit begriffliche Auseinandersetzung mit philosophischen Modellierungen. Und gegenwärtige Kritiken dieser Auffassung zeichnen sich, das ist eine These, über die wir dann diskutieren können, zeichnen sich typischerweise genau dadurch aus, dass sie diesen Vollzug selbst als ein Modell verstehen oder ich würde sagen missverstehen. Kommen wir also zum ersten Schritt. Seitens gegenwärtiger Vertreter der sogenannten kritischen Theorie wird die Problematik der Sprachreflexion Benjamins und Adornos, so ungefähr, weil eben zugespitzt, so erläutert. Man sagt dann, Benjamin habe bis zu seiner Konversion zu einem irgendwie idiosynkratischen Materialismus eine theologische Sprachphilosophie vertreten. Jetzt egal, ob das eine mystische oder eine romantische sei. Sowohl die kulturkritischen und kunstphilosophischen Betrachtungen als auch die dann eigentlich kritisch-theoretische Hinwendung zum Marxismus hingen jedoch in prekärer Weise vom theologischen Kern dieses Missionismus, Sie erinnern sich an den Zwerg im Schachautomaten, ab. Adorno, so geht die Erzählung weiter, habe an diesen Motiven dann sein systematisches Lebensthema gewonnen, nämlich die Kritik des begrifflichen Sprechens. Alles Nachdenken, so Adorno, ist sprachlich und deshalb ist es seiner Form nach begrifflich. Der Begriff, den er als einen Klassenbegriff durchaus im Sinne Freges denkt, ist dann selbst formal urteilend. Das heißt, man erläutert, was es heißt, dass etwas unter einen Begriff fällt, indem man ein entsprechendes Urteil der Form X ist P fällt. Und darin steckt, so sagt Adorno ganz zutreffend, Zitat, im Grunde bereits die Idee einer ganzen, einer absoluten Wahrheit. Man muss, um urteilen zu können, wissen, was es heißt, dass ein Urteil wahr sein kann. Man präsupponiert also eine Idee der Wahrheit, und zwar ganz klassisch als Adequatio re intellectus, also als Übereinstimmung oder als Angemessenheit des Intellekts, des Geistes an die Sache. Das ist im Alltag, also im ersten Schritt ganz pragmatisch, noch gar kein Problem, weil uns ja praktisch immer geläufig ist, dass eine Sache je nach Situation und je nach Zweck auf ganz unterschiedliche Weisen angesprochen werden kann. Zum Problem wird das, wenn dieses Modell als eine kategorial hinreichende Erläuterung dessen verstanden wird, was es überhaupt heißt, dass wir miteinander über etwas sprechen. Die philosophische Modellierung, so Adorno, kassiert dann nämlich genau diese Hinsicht, unter der etwas als unter einen Begriff fallend beurteilt wird. Adorno bespricht das, Sie wissen das, unter dem Problemtitel der Identität. Und er meint, dabei droht zu verschwinden, erstens, dass das Urteilen ein menschliches Tun ist, das immer nur relativ zu Zwecken mehr oder weniger angemessen ist. Und es droht zu verschwinden, zweitens, dass es etwas anderes ist, etwas zum Beispiel als X zu beurteilen oder abstrahierend zu meinen, etwas sei nichts als X. Und das Resultat eines solchen Missverständnisses ist dann ein amphibolisches Verständnis des Verhältnisses von Begriff und Sache. Man glaubt, dem situativen Urteil entspreche irgendwie etwas Gegebenes. Man verdinglicht seinen denkenden und sprechenden Umgang, weil man ihn eben nach dem Muster einer Korrespondenz von Verhalten und gegebener Sache versteht. Dieses Problem, und das sieht Adorno, denke ich, ganz klarsichtig, wird durch terminologische Bemühungen um eine exakte Sprachverwendung nur noch verstärkt. Zitat Adorno, das Problem der Verdinglichung ist eine Entartung der Terminologie, die im Wesen des Begriffs liegt. Das ist eine für Adorno ganz typische Charakterisierung des Begrifflichen, also in dieser Art, in dieser Variante, findet man das sehr, sehr häufig. Man kann diese typische Charakterisierung aber, denke ich, auf wenigstens zwei Weisen verstehen. Man kann sie erstens so lesen, als glaube Adorno, alles begriffliche Denken und Sprechen sei verdinglichend. Das ist sozusagen genau die Lesart, die, denke ich, zu bestimmten Typen der Auffassung von Adornos Begriffstheorie führt, wie sie in der neueren kritischen Theorie durchaus kurrent sind. Man kann von da aus dann fortschreiten zur einschlägigen Problematisierung der Zweckrationalität in der Dialektik der Aufklärung. Also einfach nur ganz grob, alles Denken und Sprechen hat, einfach deswegen, weil es ein menschliches Tun ist, eine Umzustruktur und verfehlt damit das, was eigentlich beabsichtigt war, nämlich die Sache selbst. Und verfehlt es genau dadurch, indem es ihr Gewalt antut. Wenn man das so versteht, dann entpuppt sich die Geschichte der menschlichen Entwicklung als Entwicklungsgeschichte von Gewaltmitteln, wie Adorno das so schön schreibt, von der Steinschleuder zur Megabombe. Und insofern unter diese Gewaltmittel eben auch die sprachlichen Mittel der Artikulation menschlicher Welt- und Selbstverhältnisse zählen, verdinglicht sich das menschliche Leben gleichsam selbst, indem es zur, Zitat, unhintergehbaren zweiten Natur eines gesellschaftlichen Verblendungszusammenhangs gerinnt. Wenn aber, und das ist sozusagen das Problem, das in dieser Deutung dann auftritt, wenn alles begriffliche Denken und Sprechen per se verdinglicht ist, und fragt sie, an welchen Kriterien sich die Angemessenheit dieser natürlich selbstbegrifflichen Behauptung bemisst. Adorno selbst lehnt mit guten Gründen Ursprungsmodelle sowohl anthropologischer als auch gattungsgeschichtlicher Art ab. Und er bemüht sich unter dem Titel Vorrang des Objekts um eine alternative Gewichtung der Erkenntnisrelation. Wenn man die These vom Wesen des Begriffs aber genau in dem gerade geschilderten Sinne versteht, dann ist es fast unumgänglich, dass man den Vorrang des Objekts nur als Anzeige eines besonderen Typs von Erfahrung lesen kann. Also man versteht dann die formale Bestimmung von gelingender Erkenntnis. Adorno schreibt, als die volle, unreduzierte Erfahrung im Medium der begrifflichen Reflexion, genau so, als würde damit irgendwie eine besondere Methode antizipiert. Und wenn Adorno dann fortfährt, das sind Zitate aus dem kleinen Text über die Erfahrung des Denkens, wenn Adorno dann fortfährt, Zitat, die Utopie der Erkenntnis wäre, das Begriffslose dem Begriff aufzuschließen, ohne es ihm gleichzumachen, und weiter ausführt, nur als Sprache vermag Ähnliches das Ähnliche zu erkennen, dann liegt es irgendwie nahe, mit dem Ausdruck Sprache hier eine andere Form des Sprechens zu meinen. Man ist aber nach den umrissenen interpretativen Vorentscheidungen dann geradezu dazu genötigt, die konjunktivische Rede von der Utopie, also das wäre die Utopie der Erkenntnis, diese konjunktivische Rede indikativisch zu deuten. Läuft natürlich auf Jürgen Habermas hinaus. Genau so identifiziert nämlich Habermas Adornos, zitiere, heimliches Ideal der Erkenntnis als einen platonischen Gedanken, der sich im Medium der begründenden Rede nicht, jedenfalls nicht widerspruchsfrei ausdrücken lässt, dass Erkenntnis eigentlich das Gefängnis diskursiven Denkens sprengen und in reiner Anschauung terminieren müsse. Wenn man dieser Deutung folgen wollte, dann wäre man, denke ich, gezwungen zu sagen, dass Adornos Überlegungen in einem tragischen Geschichtsnarrativ terminieren, das ein gutes Ende dann nur als unkommunizierbare Offenbarung zulässt. Die Theorieentscheidung des kritisch-theoretischen Schulzusammenhangs, sich fortan an einer sprachpragmatischen Handlungstheorie zu orientieren und prozedurale Modelle gesellschaftlicher Rationalisierung zu behandeln, ist nach dieser Lesart, wie man heute sagt, fast alternativlos. Ich denke nicht, dass es alternativlos ist, weil ich denke, dass diese Konsequenzen sich eben aus bestimmten interpretativen Vorentscheidungen ergeben. Kommen wir zum zweiten Teil. Dass Verdinglichung dem Begriff wesentlich ist, muss nämlich nicht als Behauptung über alles Sprechen verstanden werden, sozusagen als eine empirische These, sondern die These kann auch den Begriff von Sprache überhaupt betreffen. Also das, was man sinnvoll meinen kann, wenn man von Sprache und Sprechen redet. Als eine solche These präzisiert sie den Sinn dieses Begriffs. Nämlich genau so, es ist immer möglich, das Sprechen verdinglichend, und das würde dann heißen reifizierend oder missverständlich referenziell, gerät oder verstanden wird. Das ist eine These, die zum Beispiel Christoph Demmerling durchgeführt hat. Damit knüpft Adorno unmittelbar an Walter Benjamin an, dessen berüchtigte Selbstverständigung über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen genau der allgemeinen Erläuterung der logischen Grammatik des Ausdrucks Sprache dient. Das ist sozusagen der Punkt, wo ich glauben würde, dass eine pragmatistische Deutung, wie sie etwa von Christoph Demmerling, aber auch von Martin Seel vorgelegt worden ist, sozusagen noch nicht tief genug angreift. Sprache, so beginnt Benjamin, markiere das auf Mitteilung geistiger Inhalte gerichtete Prinzip. Also Sprache, das auf Mitteilung geistiger Inhalte gerichtete Prinzip. Alle weiteren Überlegungen, die Benjamin in diesem Text anstellt, sind nichts anderes als Konkretisierungen dieser ganz allgemeinen anfänglichen Bestimmung. Und das heißt dann, alles, was als etwas thematisiert und mitgeteilt werden kann, also alles, was als geistiger Inhalt irgendwie propositional repräsentierbar ist, verdient das Prädikat sprechend. Es gibt, sagt Benjamin, kein Geschehen oder Ding, das nicht in gewisser Weise an der Sprache teilhätte. An Stellen wie diesen macht sich der ja immer noch weit verbreitete Eindruck fest, Benjamin glaube, dass die Dinge tatsächlich irgendwie sprächen. Das ist ein sonderbarer Gedanke. Tatsächlich formuliert Benjamin damit einen geltungstheoretischen Vorbehalt gegen zeitgenössische Modellierungen von Sprache. Ich zitiere, die Ansicht, dass das geistige Wesen eines Dinges eben in seiner Sprache besteht, diese Ansicht als Hypothesis verstanden, ist der große Abgrund, dem alle Sprachtheorie zu verfallen droht und gerade über ihm sich schwebend zu erhalten, ist ihre Aufgabe. Und diese Aufgabe, das ist eine präzise Problemformulierung, die hier vorliegt, Diese Aufgabe ergibt sich aus den Schwierigkeiten einer bloß sprachhandlungstheoretischen Modellierung. Auch Benjamin weiß natürlich und sieht ein, dass wer spricht, handelt. Er bedient sich, wie man dann sagt, der Sprache als Mittel der Mitteilung. Sozusagen ein ganz pragmatistisches Baukastenmodell von Sprache. Die Angemessenheit dieser Mittelverwendung lässt sich, und das diskutiert Benjamin durch, typischerweise beurteilen entweder erstens am vorgesetzten Zweck des Handelnden, also intentionalistisch, oder zweitens an gemeinsamen Üblichkeiten, also konventionalistisch oder pragmatistisch, oder drittens am Verhältnis der Sprachmittel zu dem, worauf sie sich, wie man dann sagt, beziehen. Also in einer realistischen Referenzsemantik. Benjamin charakterisiert in allen drei Typen diese Auffassung als die bürgerliche Auffassung der Sprache. Das tut er deswegen, weil eine solche Auffassung ganz grundsätzlich methodisch individualistisch ist und weil sie vergisst, dass die handlungstheoretische Beschreibung des Sprachgebrauchs eben eine bestimmte Beschreibung des Sprechens ist, nicht eine Abbildung. Das führt Überlegungen dieser Art, genau einer solchen bürgerlichen Sprachauffassung, dann typischerweise in Probleme. Ich gehe das einfach kurz durch. Eine Sprachtheorie, die die Bedeutungsfunktion erstens intentionalistisch zu erklären sucht, droht mit der selbst sprachbedürftigen Identifikation propositionaler Intentionen ein Regress. Eine bloß pragmatistische Bedeutungstheorie, die die Bedeutungsfunktion von Sprachmitteln über ihren faktischen Gebrauch erläutern möchte, kann, der zweite Punkt, als Kriterien des rechten Gebrauchs nur dann aber eben potenziell bloß scheinbare Regelmäßigkeiten in der Sprachgemeinschaft anführen. Und eine empiristische Bedeutungstheorie schließlich unterböte drittens die Einsicht in die Unhintergehbarkeit der Sprache, indem sie in letzter Instanz eine gesetzte Realität zum Maßstab der Rede machte. Der intentionalistischen Variante droht dann typischerweise ein Bedeutungsskeptizismus, kann nämlich einfach nicht zirkelfrei sagen, was es heißt, dass jemand etwas meint. Der pragmatistischen Variante droht ein Bedeutungsrelativismus. Und beide Konzeptionen haben letztlich keinen Begriff davon, was heißen soll, dass ein Satz wahr sei. Eine im eigentlichen Sinn mystische Konzeption, das ist sozusagen immer die Ausdeutung, die man dem Benjamin nahelegt, eine im eigentlichen Sinn mystische Konzeption der Sprache würde damit so umgehen, dass sie das Nachfragen an einer geeigneten Stelle zum Beispiel durch den Verweis auf eine unbezweifelbare Instanz abbricht. Das finde ich jetzt bemerkenswert, weil eine empiristische oder realistische Bedeutungstheorie mit der Behauptung einer den Satz wahr oder falsch machenden Realität sozusagen an sich ja genau diese Funktion erfüllt. Ich könnte also sagen, dass der Bedeutungsrealismus in einer bestimmten Art, also der bedeutungstheoretische Realismus, wie ich ihn skizziert habe, typologisch nur eine Variante mystischen Sprachdenkens ist. Weshalb es dann auch nicht verwunderlich ist, dass die ersten beiden Positionen und ihre mannigfachen Mischformen typischerweise in die dritte kollabieren. Benjamin sieht also, jede bloße Sprachhandlungstheorie steht vor einem typischen Dilemma. Entweder man führt eine solche Theorie streng und konsequent durch, dann zeigt sich aber, dass sie keinen konsistenten Begriff des Handelns hat. Oder man beschränkt den Anspruch der Beschreibung auf die sortierende Beschreibung empirischer Sprachhandlungsschemata, also sagen mit der berühmten Unterscheidung nicht Sprachphilosophie, sondern linguistische Philosophie. Mit dem Begriff von Sprache gibt man dann aber auch die Angemessenheitskriterien einer solchen Sortierung preis. Benjamin nun verwirft diese bürgerliche Sprachauffassung, diese sprechakttheoretische Beschreibung nicht, sondern er fragt höherstufig oder man könnte sagen sinnkritisch, in welcher Hinsicht und unter welchen Bedingungen solche Modellierungen angemessen sind. Das Vokabular für diese Diskussion gibt ihm die zeitgenössische Debatte um die Funktion von Eigennamen und singulären Termen vor. Er meint, mit der Namensproblematik wird, Zitat, das innerste Wesen der Sprache selbst behandelt. Sie werden das wissen, Benjamin kennt die Russellsche Unterscheidung von Eigennamen als singulären Termen und allgemeinen Prädikaten. Das sind gerade die Fragmente am Anfang des siebten Bandes, wo er sich da gerade mit Russell auseinandersetzt. Sein Einwand gegen diese Unterscheidung ist, dass sie das Problem der prinzipiell fraglichen Angemessenheit singulärer Terme nur verschiebt. Und zwar genau deshalb, weil dieses Problem nicht verschwindet, wenn man die Funktion singulärer Terme als ein Set situativ hinreichender definierter Kennzeichnungen erläutert. Also wenn man sagt, singulärer Term ist eben genau eine definite Beschreibung. Und dann stellt sich genau erneut die Frage, wann solche Prädikationen hinreichend seien. Und dass sie situativ scheinbar ausreichen, schützt eben nicht prinzipiell vor Zweifel. Das ist eine Idee, an der sich Ernst Tugendhat lange und immer wieder abgearbeitet hat. die klassische Idee einer Adäquatio, also einer Übereinstimmung von besprochener Sache und gesprochener Sprache, markiert dann genau präzise das Problem. Diese Auffassung einer Adäquatio präsupponiert, dass der Satz die Sache überhaupt treffen kann. Und das ist genau die Möglichkeit, um die es in einer solchen Sprachtheorie geht, die Möglichkeit, die begründet werden muss. Genau um diese Möglichkeit zu begründen, greift Benjamin nun strategisch auf ein theologisches Narrativ zurück. Und dieses Narrativ geht ungefähr so, dass der Name das Produkt eines irgendwie göttlichen, schöpfenden Sprechens sei und unmittelbar das Wesen der benannten Sache gebe. Diese von Benjamin ganz explizit als nicht wörtlich zu verstehen gekennzeichnete Beschreibung dient dazu, zwei begriffliche Aspekte zu verdeutlichen. Erstens muss Sprache als unhintergehbar begriffen werden, um die bürgerliche Begründungsproblematik zu vermeiden. Zur Beurteilung von mehr oder weniger angemessener Bezugnahme braucht es aber zweitens einen Maßstab. Dieser Maßstab kann nicht realistisch gesetzt werden, das würde genau der Unhintergehbarkeit der Sprache dieser These widersprechen. Noch lässt er sich mystisch durch die Behauptung einer faktischen, also entweder ursprünglichen oder privilegiert erfahrenen oder messianisch zu erwartenden Identität von Sache und Sprache wegeskamotieren. Zu wissen, wie wir alltäglich über etwas sprechen können, heißt eben wissen, was es heißt, überhaupt angemessen über etwas zu sprechen. Die mystische Auffassung glaubt, aus der alltäglichen Triftigkeit genau dieser Beobachtung ableiten zu dürfen, dass unmittelbar angemessenes Sprechen einmal möglich war oder möglich sein wird. Es wird sozusagen ein begriffliches Problem historisch abgebildet. Und dann wird die Möglichkeit misslingender Rede zum Ausweis des Sündenfalls, Benjamin referiert, indem der Mensch aus der reinen Sprache des Namens heraustritt, macht er die Sprache zum Mittel, damit auch an einem Teile jedenfalls zum bloßen Zeichen, und das hat später die Mehrheit der Sprachen zur Folge. Ich denke, man kann gut zeigen, dass Benjamin genau das nicht meint, sondern dass er an solchen Narrativen den sprachlogischen Sinn ihrer Form zu erläutern versucht. Das menschliche Sprechen überhaupt ist eben seiner Form nach, meint er, analog zum Bild des Namens zu verstehen. Menschliche Sprache ist das Medium der Vermittlung von prädikativem Sprechen und Sache. Das ist sozusagen Benjamins systematische Kernthese, die er in ihren sprachlogischen und ontologischen Aspekten dann weiter diskutiert. Und die Diskussion verläuft dann, wie das bei Benjamin ganz typisch ist, in so einer Art von einerseits-andererseits-Spiel. Das heißt, er versucht, die unterschiedlichen Perspektiven, die plausibel zu sein scheinen, gegeneinander zu halten und zu entwickeln. Der Sinn der Rede, zu sagen, dass etwas ist, heißt sagen zu können, was es ist. Man kann nämlich nicht wissen, was etwas ist, wenn man es nicht als es anspricht. Die Vorstellung von einem Seienden, von dem nicht als von ihm gesprochen werden könnte, ist sinnlos. Der Sinn der Rede, dass überhaupt etwas sei, beruht also darauf, dass schon gesprochen wird, auf eine Sprachpraxis. Das kann umgekehrt nicht heißen, dass wir sprechend die Sache sozusagen sein machen. Was etwas ist, ist es nicht dadurch, dass wir Menschen es ansprechen, sondern, wie man so sagt, durch sich selbst. Genau das drücken Wendungen wie die vom Wesen der Sache oder von der Sache an sich oder von ihr selbst ja ganz richtig aus. Das heißt aber, was eine Sache ist, klassisch würde man sagen, ihr Wesen oder die Art und Weise, in der sie ist, ist einerseits nicht sprachlich denkbar, zugleich ist es andererseits nicht so denkbar, als hinge es irgendwie ursächlich oder konstitutiv von unserem faktischen, empirischen Sprechen ab. Der Sache nach ist das, was Benjamin da diskutiert, genau die aristotelische Erläuterung des Wesens. Zu sagen, was etwas ist, heißt, sagt Aristoteles, sagen, als was es von sich selbst her bezeichnet wird. Bei Benjamin klingt dieser Gedanke dann so, Zitat, es ist jedem Ding wesentlich, seinen geistigen Inhalt mitzuteilen, denn es ist eine volle inhaltliche Erkenntnis, dass wir uns nichts vorstellen können, das sein geistiges Wesen nicht im Ausdruck mitteilt. Ich denke, es kommt an dieser Stelle sehr darauf an, sagen den logischen Status dieses Arguments zu bestimmen. Ich denke, Benjamin erinnert mit solchen Beschreibungen an höherstufige Beschreibungsperspektiven, von denen die bürgerliche Behandlung individueller Sprechhandlungen abstrahiert, auf die sie aber geltungstheoretisch immer angewiesen bleibt. Wenn man sagt, das, was eine Sache sei, sei nur im Ausdruck mitteilbar, dann ist es eben, um den Preis einer sprachidealistischen Konstitutionsideologie notwendig festzuhalten, dass der fragliche Ausdruck nicht unmittelbar nur unser Ausdruck sein kann. Es muss gedacht werden, dass die Sache irgendwie sich ausdrückt. Das sind dann genau diese metaphorischen Problemformulierungen, die Benjamin verwendet. Und weil das Wort Ausdruck nur mit Blick aufs Sprechen verständlich ist, spricht Benjamin ganz äquivalent von einer Sprache der Dinge, in der sie sich mitteilen. Das ist natürlich eine Beschreibung, die unter einer Klausel steht, denn es gilt umgekehrt, die Dinge teilen sich nur mit, indem wir miteinander sprechen. Zitat Benjamin, alle Natur, sofern sie sich mitteilt, teilt sich in der Sprache mit, also letzten Endes im Menschen. Darum ist er der Herr der Natur und kann die Dinge benennen. Es wäre sinnlos, von einer Sprache der Dinge unabhängig davon zu reden, dass wir miteinander über sie sprechen. Man könnte sagen, im menschlichen Sprechen koinzidieren, und zwar koinzidieren logisch, menschliche Sprache und Sprache der Dinge, oder mit einer scholastischen Umformulierung eben die Intentio Recta und die Intentio Obliqua der Rede. Das ist eben keine faktive Behauptung, die Benjamin aufstellt, sondern sie gibt Geltungsbedingungen sinnvoller Rede über Sprechakte überhaupt an. Damit gesagt werden kann, dass überhaupt gelingend gesprochen wird, muss einerseits gelten, dass das Sprechen sich auf etwas bezieht, das es eben auch verfehlen kann, und andererseits muss gelten, dass das Etwas, metaphorisch gesprochen, der Rede gleichsam entgegenkommt. Andernfalls, wenn das nicht der Fall wäre, könnte man nicht sagen, dass auch misslingendes Sprechen über etwas trotzdem ein Sprechen über etwas ist, nur eben ein relativ misslungenes. Dass wir diesen Unterschied praktisch aber kennen, ganz unproblematisch damit umgehen können, zeigt, dass die Unterscheidung von gelingendem und misslingendem Sprechen nicht irgendwie disjunkte Ereignisklassen bezeichnet, sondern dass sie eine Unterscheidung an Aspekten gelingenden Sprechens ist. Misslingendes Sprechen ist eine, könnte man sagen, privative Verwirklichung der allgemeinen Form sprachlichen Weltbezugs. Benjamin nennt genau das die Offenbarung. Und dieser Ausdruck zeigt erstens an, dass der Sinn der Rede davon, dass überhaupt etwas sei, wesentlich relativ auf die Form menschlichen Sprechens und nicht unabhängig von ihr thematisierbar ist. Es macht eben keinen Sinn zu fragen, was etwas sei, ohne die sprachliche Form eines Was mitzubedenken. Zweitens ist die sprachliche Form nicht einfach das Produkt empirischer singulärer Sprechakte. Dass etwas das, was es ist, nur ist, wenn es als es angesprochen wird, muss als eine formale Bedingung verstanden werden. Etwas, ein Seiendes, eine Sache, ist eben ansprechbar. Es wird eine Möglichkeit, eine Disposition angegeben. Und die Verwirklichung dieser Möglichkeit ist real die Praxis menschlichen Sprechens und nicht ein individuelles Handeln. Indem wir auf die menschliche Sprechpraxis reflektieren, begreifen wir rekonstruktiv, nämlich von ihr ausgehend, dass Seiendes einerseits nichts ist als das, was ansprechbar ist, und andererseits in seinem wirklichen Angesprochenwerden kategorial nicht aufgeht. Und in diesem rein formalen Sinn kann man dann metaphorisch sagen, dass Sprache offenbare. Der Umstand, dass gesprochen wird, zeigt, Zitat Benjamin, das geistige Wesen als von vornherein als mitteilbar gesetzt oder vielmehr gerade in die Mitteilbarkeit gesetzt. Und die These ist, das sprachliche Wesen der Dinge ist mit ihrem geistigen, sofern letzteres mitteilbar ist, identisch, wird in genau ihrem sofern zu einer Tautologie. Und dann thesenhaft zugespitzt, einen Inhalt der Sprache gibt es nicht. Als Mitteilung teilt die Sprache eine Mitteilbarkeit schlechthin mit. Der methodische Anfang von Benjamins Überlegungen liegt also bei unserer Sprachpraxis. Und sein Ziel ist, die Möglichkeit eines Begriffs ihrer Form zu erarbeiten. Das nur in Parenthese. Sie finden genau dieses Argument, dieses rekonstruktive Argument, unmissverständlich durchgeführt in den beiden kleinen Texten über das mimetische Vermögen, wo ausgehend von der Realisierung des mimetischen oder Verwirklichung des mimetischen Vermögens als Sprache, das Archiv unsinnlicher Ähnlichkeiten, zurückgeschlossen wird auf sozusagen die logischen Stufen, die zum Begriff eines solchen Archivs hinzugehören. Mit der, wie ich finde, fast Wittgensteinschen These, dass die Unterscheidung zwischen sinnlicher Ähnlichkeit und unsinnlicher Ähnlichkeit sozusagen keine Typenunterscheidung ist, sondern dass die sinnliche Ähnlichkeit natürlich als eine Form der Unsinnlichen angesprochen werden muss, dass sie also sprachrelativ bleibt. Diese Rede von der Praxis ist natürlich ungeheuer vieldeutig und problematisch. Bei Benjamin bedeutet unsere Praxis den Prozess des tätigen Lebensvollzugs. Und dieser tätige Lebensvollzug, also die Dimension des Prozesses, des Vollzuges selbst, ist etwas anderes als egal wie viele Beschreibungen von ihm. Die Einsicht in diese Differenz, also in die Differenz zwischen dem Vollzug und seiner Beschreibung, kann als Leitmotiv von Benjamins Projekt verstanden werden, gipfelnd in der Figur des Allegorikers. Vollzüge lassen sich nur retrospektiv, also in resultativer Form, thematisieren. Den Vollzug selbst zu begreifen, das Dauerbrenner-Thema von Aristoteles bis zu Hegel, den Vollzug selbst zu begreifen, heißt, an seiner sprachlichen Thematisierung einerseits verstehen, inwiefern diese Thematisierung ihm formal angemessen ist. Und das heißt aber andererseits verstehen, inwiefern die Unmittelbarkeit des Vollzuges, des Tuns, in der Vermittlung durch seine Beschreibung nicht aufgeht. Das ist genau der Sinn der Schriftmetaphorik im Trauerspielbuch. Der Vollzug des Sprechens ist nur gegenständlich thematisierbar an seiner verschriftlichen Form, also an Sinn und Bedeutung eines Satzes. Man könnte sagen, Schrift ist Allegorie des Sprechens. Sozusagen die Einsicht, dass die Form, in der wir über unser Sprechen nachdenken, automatisch und zwar unhintergehbar die Form ist, die unser Sprechen als Satz, das heißt als potenziell verschriftliches, gewinnt. Die bürgerliche Auffassung der Sprache als Mittel ist dabei methodisch ganz unumgänglich. Besinnen wir uns auf die Tätigkeit des Sprechens, dann haben wir gerade nicht den Vollzug selbst, sondern ein auf resultativer Beschreibung beruhendes Schema im Sinn. Und daran setzt Benjamin dann an mit der Unterscheidung, ein romantischer Umgang mit solchen reflexiven Gestalten versuchen würde, sie zu erwecken. Also der Romantiker glaubt, an bestimmten Merkmalen der Gestaltung einen Zugriff auf die Lebendigkeit dieses Vollzugs zu haben. Und der Allegoriker, so Benjamin, vermeidet solche Kunstideologien, indem er die reflexiven Gestalten als Werke versteht. Und wie die Schrift lassen sich die Werke formal nur als Resultate menschlichen Tätigseins verstehen. Wobei gilt, dass diese Tätigkeit in der Thematisierung als das, was zum Hervorbringen dieser Werke geführt hat, nicht aufgehen. Aneignung von Kunstwerken, könnte man sagen, ist formgleich der Aneignung von Sprechen als Satz oder als Sprechakt oder Proposition. Und es ist, sagt Benjamin, eine ontologische Bestimmung, dass ihnen an Bedeutung nur das zukommt, was der Allegoriker ihnen verleiht. Dass also die Rede davon, etwas bedeute etwas oder verweise auf etwas, formal, das heißt hinsichtlich des Sinns dieser Termini, nur sinnvoll ist mit Bezug darauf, dass jemand jemandem praktisch etwas bedeutet und beide dann die Angemessenheit ihres Tuns gemeinsam erarbeiten. Diese Perspektivverschiebung, die Benjamin Mortifikation der Werke nennt, soll bezwecken die Klärung des praktischen, sprachlich vermittelten Verhältnisses zur Sache zu bewerkstelligen. Dieses Verhältnis besteht eben genau im Vollzug des Miteinandersprechens. Also das Verhältnis ist ein, wenn man so möchte, dynamisches, ein tätiges. Und genau das ist es, was Benjamin im frühen Sprachaufsatz als das Medium der Mitteilung angesprochen hat. Das, worin sich, weil immer schon mehr oder weniger gelingend gesprochen wird, unmittelbar Mitteilbarkeit mitteilt. Und die Tätigkeit des Sprechens ist genau die Vollzugsform, auf die sich nur an ihrer vergegenständlichen Thematisierung etwa als ein Sprechakt reflektieren lässt. Die Metapher von der Sprache Gottes, die Benjamin da verwendet, meint nichts als das reine, in seinem Vollzug betrachtete Sprechen. Und sie hat ihren Ort in der spekulativ formulierten Formreflexion des tätigen menschlichen Weltbezugs. Adornos philosophisches Forschungsprogramm, komme ich zum dritten, setzt systematisch an genau diesem Punkt an. Das philosophierende Denken, heißt es in seinem Habilitationsvortrag, müsse, Zitat, auf die Illusion verzichten, mit der früher die philosophischen Entwürfe einsetzten, dass es möglich sei, in Kraft des Denkens die Totalität des Wirklichen zu ergreifen. Ein angemessenes Denken der Wirklichkeit lasse sich nicht realisieren durch das Erstellen von Modellierungen, mit denen dann beansprucht würde, das Modellierte sozusagen abschließend abgebildet zu haben. Dass das nicht geht, sagt Benjamin, sieht man nicht an irgendwelchen sozusagen lebensweltlichen Verhältnissen, sondern man sieht es an der Krise des Idealismus. Also daran, dass selbst die avanciertesten solcher Modellierungen nicht widerspruchsfrei durchgeführt werden. Adornos Einwand zielt darauf, dass diesen Typus modellierenden Philosophierens das Subjekt der modellierten Prozesse und Strukturen aus dem Blick gerate. Das ist nicht das formale Subjekt, sondern das, was da sozusagen inhaltlich gemeint ist. Und dieses Subjekt sind eben wir wirklichen lebendigen Menschen im Unterschied zu möglichen Modellen oder Beschreibungen von uns. Wieder diesem kategorialen Unterschied, also dem Unterschied zwischen uns Individuen, den wirklichen lebenden, handelnden Menschen, und einer bestimmten Modellierung oder Beschreibung, diesem Unterschied wird man weder durch bloß alternative Modelle noch durch die irrationalistische Behauptung gerecht, der Lebensvollzug sei irgendwie undenkbar. Ich verstehe Adornos Vorschlag, wie man damit also umgehen sollte, als eine ganz treffende Umschreibung dessen, was man immer schon tut, wenn man philosophiert. Man fragt dann nämlich, auf welche Fragen vorfindliche philosophische Modelle in welcher Hinsicht eine mehr oder minder gelungene Antwort geben. Das heißt, man analysiert an Modellierungen ihren Modellcharakter, indem man ihre Beschreibung, wie Adorno zuspitzt, als verhärtete Narben eines ungelösten Problems deutet. Der Bescheid über die Angemessenheit einer solchen konstruktiven, wie er sagt, Mittelreflexion, verbleibt dann, Zitat, nicht im geschlossenen Raum von Erkenntnis, sondern Praxis erteilt ihm. Das kann man sozusagen voluntaristisch lesen, so ein bisschen im englischen Sinne. Es scheint hier nicht so gemeint zu sein. Praxis meint auch hier die Vollzugsform gemeinsamen gelingenden Lebens. Deutlicher noch als Benjamin versteht Adorno diesen Vollzug unmittelbar politisch. Das heißt, er versteht, dass die Vollzugsform als gesellschaftliche notwendig konfliktträchtig ist. Das Problem des Politischen zeigt sich sachlich genau am Problem gelingenden Sprechens. Ich weiß es in den Thesen über die Sprache des Philosophen, Zitat, in einer homogenen Gesellschaft ist Verständlichkeit der Sprache niemals gefordert, allenfalls jedoch vorgegeben, wenn die ontologische Macht der Worte so weit reicht, dass ihnen in der Gesellschaft objektive Dignität zukommt. Ohne geschlossene Gesellschaft gibt es keine objektive, damit keine wahrhaft verständliche Sprache. Man könnte das so auffassen, als würde diese sonderbar widersprüchliche Formulierung von der homogenen Gesellschaft sozusagen eine Utopie oder ein Ziel darstellen. Dann funktioniert der gesamte Text nicht mehr. Homogene Gesellschaft, gerade als widersprüchlicher Terminus, ist hier eine Problemformulierung. Es wird sozusagen präzise darauf hingewiesen, wo das sachliche Problem liegt. Sie verweist, diese Formulierung, auf die Form menschlicher Verhältnisse, und zwar im situativ gelingenden Miteinandersprechen. Im Umstand, dass wir, wenn wir wirklich miteinander sprechen, uns verstehen und dieses Verstehen etwas ist, was in der neueren Philosophie dann als ein Ereignis beschrieben werden könnte. Umgekehrt, es gehört ja zum Begriff der Gesellschaft, dass sie nicht homogen ist. Und das ist einfach ein Grund dafür, dass Sprache weder durch Bezug auf die Intention des Sprechers oder auf ihre objektive Gegenstandsbeziehung oder durch definitorische Bemühungen als wahrhaft verständlich behauptet werden kann. Sprache kann natürlich in sprachlicher Praxis verständlich sein. Weil Praxis immer auch relativ misslingen kann, ist diese situative Verständlichkeit immer prekär. Sie ist nicht wahrhaft in dem Sinne, dass sie mit universeller Geltung behauptbar wäre. Diese Behauptung würde nur gelten für eine mögliche Verständlichkeit. Was würde sich daraus ergeben für Adornos Kritik an begrifflicher Verdinglichung? Ich will wenigstens drei Aspekte nennen. Erstens kann es ihm nicht um eine disjunkte Entgegensetzung von Verdinglichendem und Nicht-Verdinglichendem Sprechen gehen. Jede Darstellung des Sprechens, zum Beispiel als prädikative Aussage, verdinglicht es. Diese bürgerliche, nivellierende Sprachauffassung ist eben unvermeidlich, das ist der methodische Anfang. Ein nicht verdinglichend dargestelltes Sprechen wäre eben gar nicht als Sprechen verstehbar. Für die begriffliche Reflexion ergibt sich daraus zweitens die Aufgabe, genau diese Modellierung nicht einfach zu vermeiden, sondern zu verstehen. Das heißt, zu begreifen, warum sie formal unvermeidlich ist und dann, das wäre der kritische Aspekt, welche reifizierenden Missverständnisse sie nahelegt. Adorno hat gar nichts gegen ein systematisches Philosophieren an begrifflichen Problemen. Dass solches Philosophieren nur resultativ als Modell, schlagwortartig, dass das Denken nur als Gedanke darstellbar ist, das ist ja fast trivial. Gefährlich sind solche Modellierungen deshalb, weil sie es leicht machen, über ihr Modelliertsein hinwegzusehen, indem man vergisst, dass mit bestimmten Mitteln und auf bestimmte Weise geredet wird. Darum kann, programmatische Formulierung von Adorno, Philosophie, die nicht Sprachphilosophie ist, heute eigentlich gar nicht vorgestellt werden. An dieser Stelle ist eben genau wichtig, die Unterscheidung zwischen dem systematischen und dem systemischen Charakter. Systemischer Geltungsanspruch entsteht, wenn man Modelle nicht mehr als mehr oder weniger angemessene Antwortversuche auf begriffliche Fragen versteht. Denn der systemische Charakter besteht ja gerade in dem Anspruch, die Frage durch die Modellierung zum Verschwinden zu bringen. Zitat Adorno, der Gedanke, dass man Halt oder festen Boden unter den Füßen habe, wenn an einer bestimmten Stelle der Prozess des Denkens sistiert werden könne oder aufhören könne, wird zum Ersatz, zum Substitut für die Wahrheit selber. Man könnte höherstufig sagen, der feste Boden des Philosophierens, nicht der Philosophie. Das Philosophierens ist ganz unproblematisch die menschliche Praxis und ihre denkende und sprechende, entwickelnde Reproduktion. Und genau deshalb ergibt die Beobachtung, dass die begrifflichen Fragen nicht verschwinden, auch keinen Relativismus, sondern besagt nur, dass die Lösung begrifflicher Fragen nicht bedeutet, es müsse nicht mehr wirklich gedacht werden. Es ist für Benjamin wie für Adorno allerdings charakteristisch, dass sie ihre begrifflichen Differenzierungen an Modellen vornehmen, die von der Perspektive des tätigen Individuums ausgehen und dabei die Grenzen dieses subjektphilosophischen Sprachspiels so weit ausloten, bis sie zu scheinbar widersprüchlichen Formulierungen gezwungen sind. Das liegt einerseits gewiss am Stand der zeitgenössischen Diskussion und ihren Begriffsmitteln, also dem Umstand, dass beide das Philosophieren ganz wesentlich mit solchen subjektphilosophischen Sprachspielen gelernt und praktiziert haben. Es liegt aber wesentlich auch daran, dass Benjamin und Adorno in der praktischen und situativ unvermeidlichen Möglichkeit des individuellen Scheiterns den eigentlichen philosophischen Skandal sehen. Deswegen findet der Sprachebenenwechsel von der erkenntnistheoretischen Modellierung zur Reflexion von Vollzügen bei ihnen typischerweise dort statt, wo ein Handelnder seinen Vollzug am relativen Scheitern erfährt. Ich denke, damit hat man auch eine systematisch einigermaßen präzise Beschreibung dessen, was Adorno unter dem Titel der philosophischen oder der denkerischen Erfahrung zu thematisieren versucht. Adornos ganzes Projekt einer Metakritik der Erkenntnistheorie setzt an der skandalösen Möglichkeit einer solchen Erfahrung des Scheiterns an und führt ihn zu seiner Skepsis, ob menschliche Weltverhältnisse in einem erkenntnistheoretischen Sprachspiel überhaupt hinreichend modelliert werden können. Und wenn der transzendentale Gebrauch des Ausdrucks Subjekt in seinem Sinn darauf beruht, dass jemand wirklich etwas denkt, und wenn dieses wirkliche Denken der Form nach nur als ein gemeinsames denkbar ist, dann wird die Erkenntnistheorie eben zu einem gesellschaftstheoretischen Projekt. Und dieses Projekt, sagt Adorno, könne nur gelingen, wenn es seine Angemessenheit am, Zitat, realen Lebensprozess der Gesellschaft orientiere. Wieder der Hinweis auf den realen Lebensprozess, das meint nicht eine Beschreibung oder eine Modellierung, sondern es meint das Tun und Handeln der Menschen selbst. Dass man die notwendige Möglichkeit des Scheiterns, des Sprechens, des Handelns und des Denkens als ein praktisches Problem begreift, verhindert die Notwendigkeit perennierenden Denkens irgendwie als eine Regressfigur misszuverstehen. Das ist auch eine Variante der Ausdeutung, der Hinweis darauf, dass Adornos Denken sozusagen tragizistisch werde dadurch, weil er behaupten würde, es gehe darum, sozusagen die Reflexion in der Weise auf Dauer zu stellen, dass sie immer nur weitergehen müsse. Wenn eine solche Prozessfigur gemeint wäre, dann könnte man nicht mehr sagen, ob dieser Prozess sich sozusagen fortschrittlich oder rückschrittlich entwickelt. Man hätte nämlich keinen Begriff davon, was es heißt, dass außer einer bloßen Veränderung sich tatsächlich etwas entwickelt. Das philosophische Problem, sagte ich, also das philosophische Problem, diese Figur perennierenden Denkens als Regressfigur misszuverstehen, das scheint mir damit begrifflich einfach hinreichend geklärt zu sein. Das praktische Problem gelingenden Lebens aber bleibt bestehen. Eine modellierende Antwort auf dieses praktische Problem, sozusagen mit systemischem Geltungsanspruch, wäre aber unvernünftig, weil eine solche Antwort gerade die kategoriale Differenz einzöge, um deren angemessene Behandlung es ging, nämlich den Unterschied zwischen einem wirklichen Tun und dem modellierenden Nachdenken über dieses Tun. Den Unterschied zwischen dem aktuellen Miteinander sprechen und der Darstellung dieses Tuns zum Beispiel als eine Folge von Sätzen. Philosophie, so sagt Adorno, könne keine theoretische Antwort auf die praktische Frage nach dem guten Leben geben. Ich zitiere, im Verbot, unmittelbar richtiges Leben zu projektieren, im Verbot, richtiges Leben zu projektieren, widerfährt dem Begriff des richtigen Lebens selbst dadurch Ehre, dass der Gedanke darauf verzichtet, das richtige Leben als solches auszupinseln und unmittelbar darzustellen. Das gute Leben ist erstens der gelingende Gesamtlebensvollzug. Und ihn darzustellen oder zu beschreiben, heißt rein logisch, seinen Vollzugscharakter zu verfehlen. Zweitens ist der gelungene Gesamtlebensvollzug gesellschaftlich, nicht individuell. Man könnte sagen, genau deshalb gibt es, ich glaube auch das wieder nur begrifflich, kein richtiges Leben im Falschen. Und das falsche, das scheiternde Leben ist eine praktisch notwendige Möglichkeit, die theoretisch, also zum Beispiel durch den materialen Entwurf philosophischer Orientierung, nicht aus der Welt zu schaffen ist. Gutes Leben, der gelungene Gesamtlebensvollzug, besteht wesentlich auch darin, mit dieser Möglichkeit des Scheiterns als Anzeige seiner relativen Falschheit angemessen umzugehen. Ich komme zum Schluss. Diese höherstufige Reflexion muss, denke ich, enttäuschen, wenn man erwartet, Benjamin und Adorno würden im skizzierten Sinn systemische Modelle entwerfen. Wenn man das von ihnen erwartet, dann wäre aber eine Konsequenz, dass ihre Überlegungen wenigstens unter einen schweren Metaphysikverdacht fallen müssen. Eine solche Erwartung widerspräche allerdings auch ihrem ganz expliziten Eigenanspruch. Benjamins und Adornos Bemühungen kreisen, und ich glaube fast unablässig, um die Beobachtung, dass die Dimension des Vollzugs menschlicher Tätigkeit nur höherstufig als relativ angemessen reflektierbar ist. Sie treffen sich in der Einsicht, dass das Problem, wie Vollzugsbeschreibungen überhaupt angemessen sein können, nur in praktischer Reflexion auf die Mittel der Beschreibung situativ beurteilt, aber eben nicht terminologisch eliminiert werden kann. Ob die stilistischen Idiosynkrasien in der Darstellung, mit der beide auch explizit sich um Angemessenheit bemühen, tatsächlich unumgänglich sind, also die These, ob man das, was sie dazu denken versuchen, nicht anders darstellen könnte, diese These scheint mir wenigstens fraglich. Aber der methodische Ansatz ihres Philosophierens könnte vor den Modellierungen, denen die kritische Theorie sich seither zugewendet hat, zumindest den entscheidenden Vorzug besitzen, dass sie sich überhaupt um einen Begriff des wirklichen Lebensvollzugs und um seine kategoriale Verschiedenheit von möglichen Modellierungen bemühen. Vielen Dank. Thank you.